Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Axel Ramlo.
Herzlich willkommen. Klimawandel, Corona, Krieg, Wege aus der Ernährungskrise. Über die diskutieren wir hier in der kommenden Stunde. Und diese Ernährungskrise hat ein eigentlich unvorstellbares Ausmaß. 800 Millionen Menschen weltweit leiden an Hunger. Stellen Sie sich also vor, alle Menschen in der Europäischen Union leiden an Hunger, alle Menschen, die Sie kennen damit. Und dann ist das immer noch nur die Hälfte dieser 800 Millionen knapp. Und durch den Ukraine-Krieg steigen die Getreidepreise weiter. Wir wollen über Ursachen und Auswege sprechen. Dafür ist der Agrarwissenschaftler Sebastian Hess bei uns, genauso wie Ophelia Nick. Sie ist parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Martin Häusling ist bei uns, er ist Mitglied des EU-Parlaments. Und Martin Frick, er leitet das Berliner Büro beim Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. Und Herr Frick, ich möchte bei Ihnen beginnen, generell in unserer Runde beginnen mit Eindrücken. Die Ukraine ist einer der größten Weizenexporteure der Welt. Aber durch den Krieg sind diese Exporte eingebrochen. Wie ist das jetzt schon spürbar?
Das spürt man vor allem auf den Weltmärkten in den Preisen. Was wir bis jetzt haben, ist nicht eine Produktionskrise, sondern eine Preis- und Verteilungskrise. Und da können die ärmsten Länder momentan nicht mehr mithalten und Familien können sich zum Teil die einfachsten Lebensmittel nicht mehr leisten.
Was heißt das für Ihre Arbeit? Müssen Sie schon rationieren?
Das mussten wir bereits im letzten Dezember, im Jemen zum Beispiel, denn diese Preiskrise hat nicht mit der Ukraine angefangen. Das ist eine Entwicklung, die geht schon seit mehreren Monaten so. Nur die Ukraine-Krise wirkt da wie ein Brandbeschleuniger und hat in den letzten 3 Monaten jetzt die Preise wirklich enorm zum Ansteigen gebracht.
Herr Hess, Sie sind Professor für Agrarwissenschaft an der Universität Hohenheim. Jetzt haben wir gerade schon gehört, das ist vor allem also eine Krise, die nicht nur durch die Ukraine entstanden ist. Was sind andere Gründe?
Naja, wir haben in den vergangenen 10, 15 Jahren immer mal wieder Phasen gehabt, in denen die weltweiten Lagerbestände, insbesondere für Getreide, relativ niedrig waren und gleichzeitig die Nachfrage relativ hoch und sich dadurch eben etwas angespannte Lagen auf dem Weltmarkt ergeben haben. Das ist jedes Mal für die Ärmsten natürlich ein großes Problem, aber es ist auch jetzt kein völlig neues Ereignis. Neu ist eben, wie Herr Frick sagte, diese Brandbeschleunigung durch den Konflikt in der Ukraine.
Frau Nick, Sie sind parlamentarische Staatssekretärin, Mitglied des Bundestages, Mitglied der Grünen. Inwieweit ist das, was wir gerade in der Ukraine erleben, auch schon spürbar für Ihre Arbeit im Landwirtschaftsministerium? Da müssen Sie ja auch darauf reagieren.
Absolut. Also wir haben direkt mit Ausbruch des Krieges ein Koordinierungszentrum eingerichtet, um erstmal natürlich die Menschen in der Ukraine zu helfen, die selber jetzt Hunger leiden. Also das ist sicherlich eines, was wir oberste Priorität einräumen. Dazu kommen die gestiegenen Kosten hier, auch für die Bäuerinnen und Bauern. Energiekosten, Futterkosten, auch wir sind in Kooperation auch mit der Ukraine beim Futter zum Beispiel. Die Lebensmittelkosten steigen, zwischendurch gab es auch Hamsterkäufe, die waren aber in dem Sinne ja eigentlich nur von der Bevölkerung. Wir haben ja nicht zu wenig Lebensmittel hier in Deutschland, also das kann sich natürlich immer gleich dann auch wieder gut füllen, die Regale. Und als drittes kümmern wir uns natürlich darum und das gemeinsam mit dem Entwicklungsministerium und dem Auswärtigen Amt, was bedeutet das für den Rest der Welt, denn Putins Krieg ist eben nicht nur schlimm in der Ukraine, sondern bedeutet eben weltweit auch sehr viel Leid.
Das ist die Perspektive der Bundesregierung, die deutsche Perspektive. Herr Häusling, Sie schauen als EU-Parlamentarier, auch als Mitglied der Grünen, aus europäischer Perspektive auf diese Krise. Inwieweit kommt Europa hier ins Spiel, auch in Zusammenarbeit zum Beispiel mit der Bundesregierung?
Ja, aber wir müssen jetzt mal richtig überlegen, das ist weder nur durch die Ukraine, durch den Krieg entstandene Krise, sondern das hat sich ja aufgebaut. Und die Zahlen steigen jetzt noch drastischer der Hungernden durch den Krieg in der Ukraine. Aber wir müssen uns halt überlegen, was ziehen wir in Europa daraus für Schlüsse? Und ein Schluss muss zum Beispiel daraus sein, können wir weiterhin so mit Nahrungsmitteln umgehen, wie wir es im Moment tun? Ich rede jetzt nicht nur über die 30% Nahrungsmittel, die wir gar nicht nutzen und wegwerfen, sondern können wir langfristig eigentlich weiterhin 60% der Nahrungsmittel, der Getreidemengen in den Trog werfen? Und die Produktion von Agrotreibstoffen, die ja mittlerweile in der Diskussion ist, muss man auch mal überdenken. Also wir sollten unser System in Europa mal überdenken. Wir haben ja noch keine Ernährungskrise, aber so wie wir konsumieren, betrifft das natürlich auch viele in den Ländern des globalen Südens. Und deshalb müssen wir uns Gedanken machen, können wir eigentlich so weitermachen wie bisher.
Herr Hess, Sie als Agrarwissenschaftler, was ist Ihre Antwort darauf?
Naja, es ist bekannt, dass die hohen Viehbestände, der relativ hohe Fleischkonsum pro Kopf in Europa und Nordamerika gravierende Auswirkungen auf die globalen Agrarökosysteme hat. Und sicherlich wäre es wünschenswert, dass Verbraucherinnen und Verbraucher ihren Fleischkonsum anpassen. Das muss nicht zwangsläufig heißen, dass man vollkommen fleischlos sich ernähren sollte, denn Tiere können ja auch beispielsweise Grasland, das wir Menschen nicht nutzen können, für die Ernährung teilweise in wertvolle Nahrungsmittel umwandeln. Aber sicherlich wären grundsätzlich Anpassungen in den Verbrauchsmustern für viele ökologische Aspekte und für die Frage der Welternährung ein positiver Schritt.
Herr Frick, kann man das eigentlich umrechnen, wenn man sagt, so und so viel Fleisch in Getreide für Menschen, was man eigentlich für Menschen benutzen könnte?
Also wir wissen, dass wir ein Mehrfaches an Getreide brauchen, um eine Kalorie tierische Ernährung zu produzieren, als wenn es direkt von Menschen gebraucht werden würde. Ich habe eine Zahl, die vielleicht ganz sprechend ist. Wenn wir bei jeder Kuh in Deutschland pro Tag auf 1 Kilogramm Kraftfutter verzichten würden, sondern einfach durch Heu ersetzen würde, wären das 1 Million Tonnen Getreide eingespart.
Pro Jahr?
Pro Jahr.
Ist das realistisch, dass man da hinkommt, Frau Nick?
Ja, also das, was wir ja im Koalitionsvertrag verhandelt haben, dass wir gesagt haben, Umbau der Tierhaltung, weniger Tiere, Ernährungsverhalten ändern, da gehört ja auch immer die Nachfrage dazu, auf Artenschutz, auf Klimaschutz setzen, was eben uns zukünftig immer wieder in diese Krisen führt. Das war schon im Koalitionsvertrag veranlagt und ist jetzt eben noch dringender, dass wir das umsetzen. Wir hören aber auch aus der EU, auch aus der ja vielleicht Lobbyistenlandschaft, dass das eben nicht gewünscht wird, sondern sie sagen eigentlich, wir sollen jetzt eigentlich noch mehr produzieren, noch mehr mineralischen Dünger, noch mehr Pestizide, auf Teufel komm raus. 4% ist da immer das Schlagwort. Die Vorrangflächen, die es ja gibt in der EU, eben um Artenschutz zu ermöglichen. Und das ist schon gerade sehr harte Diskussion, die wir führen, denn das, was wir uns vorgenommen haben unter ja, grüner Regierung im BMEL, das muss fortgeführt werden. Wir machen uns sehr Sorgen, dass diese Situation, die wir jetzt haben, die wir jetzt lösen müssen, dass wir die auch immer mal wieder haben und da eben auch wirklich an Kriseninstrumenten arbeiten müssen. Ganz klar, der Tier Ja, Verbrauch, den wir haben weltweit, der ist zu hoch. Also zum Beispiel das Ziel eher Richtung flächengebundene Tierhaltung ist uns ein ganz wichtiges Thema. Vielleicht noch den einen Satz auch, wie viel eben im Tank landet. Auch da kümmert sich ja die Umweltministerin und eben auch unser Landwirtschaftsminister Cem Özdemir darum, dass wir auch diesen Anteil senken, um eben mehr Getreide dann auch in die pflanzliche, in die menschliche Ernährung zu bekommen.
Aber warum bemerken wir das erst jetzt?
Also wir Grüne können ganz klar sagen, dass das für uns nichts Neues ist, sondern dass wir in unseren Wahlprogrammen das schon vor 10, 20 Jahren gesehen haben. Das, was wir jetzt gerade haben, dafür haben wir immer gewarnt. Was wir jetzt ganz klar auch konstatieren müssen, ist, dass starke Abhängigkeiten, ob das vom Energiesektor ist, was wir ja in Deutschland gerade sehr stark erleben, aber eben in den Ländern wie die nördlichen afrikanischen Ländern, die eben sehr stark abhängig sind von Weizenimporten aus Russland und Ukraine, dass das ein unglaubliches Problem ist. Das heißt, der zukünftige Weg ist, man muss Handelsbeziehungen diversifizieren und jedes Land muss natürlich auch gucken, dass es seinen Selbstversorgungsgrad hebt. Auch das ist sicherlich was, was wir von Deutschland, Europa und international begleiten wollen.
Die EU-Kommission hat ja vorgeschlagen, dass alle Mitgliedsländer mehr Getreide anbauen, dazu Agrarflächen umwidmen, also ökologische Brachflächen quasi dafür freigeben. Deutschland hat sich als einziges EU-Land dagegen entschieden. Herr Häusling, da ziehen Sie schon die Augenbrauen hoch.
Ja, weil das ist natürlich die falsche Antwort, um es ganz deutlich zu sagen. Also wir haben ja nicht nur einen Krieg, wir haben ja auch eine Biodiversitätskrise und wir haben eine Klimakrise. Also es geht ja im Moment in der Welt mehr Getreide verloren, durch Dürren, schauen wir mal nach Indien, mit den 50 Grad seit 3 Wochen. Deshalb haben die eine Krise. Und da darf man jetzt nicht die Krisen gegeneinander ausspielen und so tun, als wenn man jetzt mit einer Maßnahme jetzt das ganze Problem heilen könnte. Was wir deutlich sagen müssen, ist ja, man hat ein Modell entwickelt in Europa. Wir sind ja quasi die Fleischtheke der Welt geworden, mit auch massiven Importen, zum Beispiel von Soja, um hier günstig Fleisch zu erzeugen und das wieder zu exportieren. Und daran müssen wir ja gehen. Also für mich ist das so eine Abwägungsdiskussion. Man redet über diese kleinen Prozente an ökologischen Vorrangflächen. Man möchte aber gar nicht über das ganze andere großartig reden, damit bloß keiner auf die Idee kommt, dieses ganze Modell mal in Frage zu stellen. Ja? Weltweit werden 20% des Getreides gehen in die Fütterung, in Europa 60. Und ich glaube, das müssen wir zum Anlass nehmen, auch dieses ganze Agrarmodell, was auf Fleischproduktion ausgerichtet ist, mal wirklich kritisch zu hinterfragen.
Jetzt würde man als Laie aber natürlich erstmal denken, freie Flächen, das ist ja super, wenn man da jetzt drauf anbaut. Herr Frick, was ist Ihr Standpunkt?
Ich hatte es anfangs schon gesagt, wir haben keine Produktionskrise. Die größten Puffer, die wir haben, sind in der Verschwendung und in dem Modell des Konsums. Also wir hatten es eben gehört, 60% des importierten Getreides landet in Viehtrögen, 16% landet im Tank. Da ist natürlich ganz viel Puffer drin. Dann die Zahlen der Lebensmittelverschwendung sind sogar noch nach oben korrigiert worden. Da sind wir bei 36%. Und gleichzeitig haben wir in Entwicklungsländern einen hohen Grad an Lebensmitteln, die verderben, bevor sie auf die Märkte kommen, einfach weil die Infrastruktur fehlt. Und ich denke, wenn wir das adressieren, dann sind im einstelligen Prozentbereich mögliche Produktionssteigerungen in Europa einfach nicht relevant.
Herr Hess, das ist dann nicht relevant?
Ja, wir müssen mal, glaube ich, ein bisschen die Größenordnung in die Perspektive nehmen. Wenn wir mal schauen, allein die Weizenproduktion von Deutschland und Frankreich zusammen entspricht in etwa der Weizenproduktion der gesamten USA. Wie kann das sein? Wir haben sehr hohe Erträge in Westeuropa bei dem Getreide. Wir haben auch einen sehr hohen technischen Aufwand, der dafür getrieben wird. Aber dadurch können wir eben vom einzelnen Quadratmeter viel mehr ernten als in den meisten anderen Teilen der Welt. Wenn wir die EU als Ganzes betrachten, ist die EU neben China der größte Weizenerzeuger der Welt. Wir sind gleichzeitig bei vielen tierischen Produkten auch die größten Erzeuger. Das heißt, alles, was bei uns gemacht wird, selbst wenn es sich im kleinen prozentualen Bereich bewegt, ist auf die Menge der globalen Erzeugung gesehen keine Kleinigkeit. Ich stimme vielem zuvor Gesagten grundsätzlich zu, möchte aber einschränkend sagen, dass man dabei nicht den Eindruck erwecken sollte, dass die Produktion, die wir heute haben, eben ausschließlich irgendwie lobbygetrieben und böser Wille war, sondern das heutige System, das wir in der EU zur Nahrungsmittelerzeugung haben, ist mal gewachsen aus dem Gedanken, die Selbstversorgungsgrade zu erhöhen nach dem Zweiten Weltkrieg. Das hat relativ schnell in viele Fehlanreize geführt, die aus der Politik, aus den ja, künstlich gestützten Preisen damals kamen. Manche erinnern sich vielleicht noch an die Butterberge und Milchseen der 80er Jahre. Das war quasi Ziel Selbstversorgungsgrad übererfüllt. Und wir haben natürlich dadurch Strukturen bei uns in Europa, die auf eine sehr intensive Nahrungsmittelproduktion setzen, die aber auch darauf angewiesen sind, eben Rohstoffe, Futter, Dünger und sowas aus anderen Teilen der Welt zuzukaufen. Diese Systeme umzustellen geht nicht einfach auf Knopfdruck, sondern erfordert im Grunde einen langfristigen Anpassungsprozess und dabei auch seitens der Landwirte entsprechende Signale, insbesondere Marktsignale, auf die die Landwirte sich einstellen können.
Welche wären das?
Die Frage ist, zu Recht ist die intensive Tierhaltung in Europa mit den möglicherweise damit einhergehenden Auswirkungen auf Stoffströme im Boden, auf Ressourcennutzung in anderen Teilen der Welt, ist es sinnvoll, das immer weiter zu expandieren, weil die Weltmarktlage das teilweise vielleicht nahelegt und damit im Grunde hier zwar für die Landwirte erfreulicherweise Einkommen zuwächst, aber andererseits eben auch bei uns und andernorts Ressourcen beansprucht werden, die möglicherweise nicht beansprucht werden sollten. Der Nachteil ist, wenn wir diese Produktion komplett versuchen würden zu regulieren, wegzuregulieren, dann würde eben, weil die Nachfrage ja grundsätzlich weltweit da ist, nach Fleisch anderswo womöglich eine noch wesentlich weniger nachhaltige Produktion zuwachsen.
Naja, immer das Argument, wenn wir es nicht machen, machen teils andere. Das ist ja auch so eine Ablenkung, sage ich mal. Wir müssen ja auch drüber nachdenken. Aber wir importieren ja zum Beispiel, wir sind ja der zweitgrößte Soja-Importeur aus Brasilien und Argentinien. Wir sind ja auch mitverantwortlich für die Abholzung des tropischen Regenwaldes, das muss man auch mal sehen. Und aus dem Grunde müssen wir sagen, wir müssten unsere Importmengen wirklich drastisch reduzieren. Auf der anderen Seite haben wir in Europa durch diese Form, wie wir wirtschaften, enorme Überschüsse an Stickstoff zum Beispiel. Also Problem der Grundwasserbelastung durch Nitrate ist ja in vielen Teilen durch diese intensive Tierhaltung auch bedingt. Also wir können dieses System nicht so weiterführen, weil es nicht nachhaltig ist. Auf der anderen Seite, ja, man kann das nicht von heute auf morgen umstellen. Es ist ja die Frage, wo setzen wir politisch denn die Anreize, in eine andere Richtung zu gehen? Frau Nick hat es ja schon gesagt, wenn wir Tierhaltung zum Beispiel an die Fläche binden, wenn Landwirte dafür sorgen, dass sie ihre Tiere selber ernähren können und nicht auf Futtermittelimporte tatsächlich auch angewiesen sind. Und weil das Argument eben kam, wir sind der größte Weizenerzeuger weltweit, zusammen mit Frankreich. Aber man muss sich mal vorstellen.
Die EU ist der größte.
Ja, Deutschland. Ja, aber das könnte auch ganz morgen anders sein, weil in den USA wird ja über 40% des Getreides und Mais zu Agrotreibstoffen verarbeitet. Wenn die USA morgen merken, aha, es lohnt sich nicht, dann würden die USA sofort in diese Lücke reinspringen. Das wäre vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn sie das machen würden. Aber wir können so nicht weitermachen. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Und vielleicht sind diese Krisen jetzt mal Gelegenheit, auch mal EU-Agrarpolitik oder bei uns mal drüber nachzudenken, ob wir so weitermachen können.
Frau Nick.
Ich würde gerne auch noch mal einhaken, weil die Themen, die müssen wir kurz-, mittel- und langfristig lösen. Und kurzfristig geht es natürlich über die Hungernden der Welt. Und da ist World Food Programm unterstützen, all diese Dinge wichtig. Wir waren ja auch nicht untätig hier in Deutschland. Wir haben zum Beispiel angemeldet, dass wir die Fruchtfolge, also dass einmal Weizen auf Weizen folgen darf, dass wir das freigeben. Das würde übrigens viel mehr als die ökologischen Brachflächen freigeben bedeuten. Auch das ist natürlich mit mehr Pestizid- und Düngeraufwand verbunden. Auch man muss natürlich wissen, Fruchtfolgen haben ja auch ihren ökologischen Sinn. Mittelfristig, wie Herr Frick sagt, müssen wir Verteilungsprobleme, Lagerkapazitäten in der Welt, in den Ländern vor Ort, müssen wir natürlich anschauen und auch verändern. Langfristig brauchen wir auf der einen Seite Kriseninstrumente und wir brauchen eine agrarökologische resiliente Landwirtschaft weltweit. Weil wir müssen damit rechnen, dass diese Krisen, die wir heute mit großer Verzweiflung anschauen, das Leid, was wir anschauen, das wird zunehmen. Das wird dramatischer in den nächsten Jahren. Das heißt, wir müssen jetzt den Zeitpunkt wirklich als Auftrag nehmen, so wie Herr Häusling es gesagt hat, Kriseninstrumente zu entwickeln und auf der anderen Seite die Art, wie wir leben, wie wir Landwirtschaft betreiben, müssen wir verändern. Hier in Deutschland und weltweit und ein hoher Fleischkonsum ist sicherlich nicht das Richtige, sondern es muss ein angepasster Fleischkonsum sein, ohne das Tier in der Landwirtschaft zu verurteilen. Das ist ganz wichtig im Kreislauf, aber das können wir einfach besser machen.
Das sagt Ophelia Nix, sie ist parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Und vielleicht kurz noch ein Wort zur Fruchtfolge. Da geht es ja darum, dass eine geplante EU-Regel geändert werden soll, dass eben jetzt auch noch einmal Weizen auf Weizen angebaut werden darf, um noch Produktion zu erhöhen.
Genau.
Ich wollte auch sagen, diese hohe Abhängigkeit von nur drei Sorten, von Mais, Weizen und Reis, beziehen wir 40% der global konsumierten Kalorien. Das muss nicht so sein. Und das ist auch eine Abhängigkeit, die gefährlich ist. Nicht nur, was die Weltmärkte angeht, sondern auch, was Biodiversität und Klima angeht. Wenn wir uns Subsahara-Afrika anschauen, da gab es eine viel größere Vielfalt an Lebensmitteln, die wir wiederherstellen müssen.
Und dazu, können wir das?
Absolut. Das Saatgut ist vorhanden, die Techniken sind vorhanden. Wir hatten nur in sehr vielen afrikanischen Ländern lange gepredigt, dass sich die Länder auf bestimmte sogenannte Cash Crops konzentrieren sollen, also zum Beispiel Baumwolle exportieren und sich keine Sorgen machen um die eigene Ernährung, weil man ja billig importieren kann. Und das stimmt so einfach nicht mehr. Und da müssen wir uns genau überlegen, welche sind angepasstere Sorten, die vielleicht weniger Wasser verbrauchen, weniger mechanisiert sind. Denn die hochmechanisierte Landwirtschaft ist ja etwas, was wir jetzt immer wieder gesehen haben, was in Subsahara-Afrika einfach nicht den Bedingungen entspricht.
Und welche wären das zum Beispiel?
Hirse zum Beispiel, Maniok, Süßkartoffeln. Eine ganze Reihe von Sorten, die es noch gibt, aber in die auch wenig Entwicklung, wenig Forschung geflossen ist. Aber diese Sorten gibt es. Es gibt ja auch weltweit Samenbanken. Und da müssen wir uns sehr überlegen, wie wir traditionelle Sorten wieder stärker in den Vordergrund stellen können und auch Bäuerinnen und Bauern dazu bringen können, diverser anzubauen, weil sie dann auch weniger verletzlich sind, zum Beispiel für langanhaltende Dürren.
Herr Hess, Sie als Agrarwissenschaftler, ist das realistisch aus Ihrer Sicht?
Ich würde dem grundsätzlich zustimmen. Also ein ganz wichtiger Teil der Lösung des Welternährungsproblems liegt langfristig in der Stärkung und Diversifizierung von Anbausystemen in Regionen, wo eben gerade Hunger auch regelmäßig als großes Problem auftritt. Also quasi Hilfe zur Selbsthilfe und eine gewisse regionale Teil Selbstversorgung mindestens, aber wir erleben ja auch gerade in vielen afrikanischen Ländern, dass in den Ballungsräumen die Nachfrage nach importierten Nahrungsmitteln wie Weizenmehl oder Reis relativ hoch ist und teilweise auch die Märkte aus dem ländlichen Raum der Länder Schwierigkeiten haben, mit den veränderten Verbrauchsgewohnheiten in den Ballungsräumen Schritt zu halten. Die Infrastruktur, die Verarbeitungsstruktur müsste eben sehr schnell sich sehr stark weiterentwickeln, um die Bedürfnisse der Menschen wirklich zu treffen. Was ich damit sagen will, ist, wir dürfen im Grunde nie vergessen, dass die globale Nachfrage im Grunde nicht aus diesen Betrachtungen herausgelassen werden kann. Wir können nicht im Grunde uns ein Bild malen von einer Landwirtschaft, wie wir sie gerne hätten, wenn wir buchstäblich die Rechnung ohne die weltweiten Verbraucherinnen und Verbraucher dabei machen.
Wie sehen Sie diese Rechnung, Herr Häusling?
Also diese Rechnung ist sehr einseitig, weil wir stützen ja ein Agrarsystem, was uns jedes Jahr 50 Milliarden Euro in der Europäischen Union kostet. Wir gehen in Konkurrenz zu afrikanischen Bauern, die keine Subventionen bekommen. Und das führt dann dazu, dass man in afrikanischen Ländern die europäische Milch billiger bekommt als die regional erzeugte Milch. Oder nehmen wir das Beispiel Huhn, dass wir hier unsere Hühnerreste sozusagen für einen Appel und ein Ei oder einen Euro nach Afrika exportieren, die wir hier vielleicht entsorgen müssten und damit die afrikanischen Kleinbauern sozusagen nicht mehr in der Lage sind, sich zu ernähren und oder diese Produkte an den Markt zu liefern. Und das andere ist, wir haben auch sehr konsequent sozusagen die Verbraucher in diesen Ländern auch ein Stück weit an unsere westliche Ernährungskultur auch rangeführt. Also Weizen ist ja nun wirklich nichts, was man in vielen Ländern traditionell konsumiert hat. Und man hat sie sozusagen ein Stück auch weit abhängig gemacht davon. Und dann, was Sie gesagt haben, dass man regionale Sorten einfach nicht mehr anbaut, weil es ist nicht mehr so schick, weil man sich europäisch ernährt oder amerikanisch ernährt. Da müssen wir den Ländern auch wieder die Möglichkeit geben, ihre Ernährungssysteme wieder in Wert zu setzen, um es deutlich zu sagen. Und das heißt aber auch, internationale Handelsverträge haben wir in den letzten Jahren immer dazu geführt, dass man diese Länder dazu gezwungen hat, ihre Märkte zu öffnen. Von China haben wir das nie verlangt, aber von vielen afrikanischen Ländern haben wir das verlangt. Und das hat dazu geführt, dass die Kleinbauern in diesen Ländern einer Konkurrenz ausgesetzt waren, die sie nicht überleben konnten.
Aber würde das dann im Endeffekt bedeuten, dass wir dann die europäischen Bäuerinnen und Bäuern zusätzlichen Druck aussetzen müssen? Sie haben es ja gerade gesagt, der EU-Agrarmarkt ist hochsubventioniert, da geht es um sehr viel Geld.
Naja, es gibt auch das Everything But Arms Abkommen, also die 50 ärmsten Länder der Welt dürfen alles außer Waffen zollfrei in die EU exportieren. Aber wir haben da gesehen, vereinfacht gesagt, dass eben die Produktions- und Verarbeitungsstrukturen vielfach nicht so darauf eingestellt sind, dass sie wirklich größere Mengen wettbewerbsfähig in die EU exportieren können.
Die 50 Milliarden sollen ja eher mittlerweile dafür genutzt werden, auch wirklich gesamtgesellschaftliche Leistungen zu machen, also Klimaschutz, Artenschutz, auch Tierschutz, ein Riesenthema, was dann oft Hand in Hand geht. Also auch wir befinden uns ja gerade in einer Transformation des Agrarsystems, was ja früher wirklich dafür da war, dass wir gesagt haben, wir müssen erstmal den Hunger auch hier nach zwei furchtbaren Weltkriegen stillen, aber den haben wir ja ganz schnell gestillt. Es war ganz schnell eine Überproduktion. Und der Fehler, glaube ich, der letzten Jahrzehnte war natürlich, dass wir immer auf Masse und auch Monotonie gelebt und entwickelt haben und das eben auch natürlich dann in den globalen Süden auch übertragen wollen, auch übrigens durch unsere vergangene Politik. Wir schaffen da auch wieder nicht nur Abhängigkeiten von Nahrungsmitteln, sondern auch bei den Landwirtinnen und Landwirten vor Ort auch mit Pflanzenschutz und Düngermittel. Also ich höre immer, ja, die müssen einfach nur besser düngen, um dann mehr zu produzieren. Das heißt, wir machen die Fehler, die wir jetzt gerade haben. Hier ist ein Riesenproblem, weil Dünger so teuer geworden ist für die Bäuerinnen und Bauern vor Ort. Diese Probleme verlagern wir dann noch in die andere Welt und das nennt sich dann Beratung und Entwicklungshilfe. Und davor warne ich die Fehler, die wir hier machen, woanders zu wiederholen.
Herr Hester, scheinen Sie protestieren zu wollen?
Ja, also Pflanzen zu düngen kann ich grundsätzlich nicht als Fehler erkennen, vor allem wenn es der Produktion von Nahrungsmitteln dient, die eben in den Ländern dringend gebraucht werden und in den meisten armen Ländern, ländlichen Regionen haben wir zu wenig Einsatz von Dünger. Wir könnten also mit der gleichen Arbeit, die die Menschen draußen auf den Handarbeit, auf den Feldern verbringen, bei entsprechender Verfügbarkeit von Dünger deutlich bessere Erträge erzielen. Also auch in Europa ist die Einführung der Düngung ein entscheidender Fortschritt gewesen. Und die Düngung an sich ist nichts, was man verteufeln sollte. Es gibt Berechnungen, wonach etwa 40% der Menschheit überhaupt nur existieren, weil es möglich ist, aus dem Haber-Bosch-Verfahren Stickstoff als Dünger zu gewinnen.
Ich verteufel, also, jetzt nur gucken, was Sie mit Düngung bezeichnen. Düngung ist extrem wichtig, aber es ist halt der Frage, nimmt man den mineralischen Dünger oder auch den Dünger aus der Tierhaltung? Genau. Auch da kann man ja differenzieren. Und auch da sehen wir, dass wir ja auch hier in Deutschland auch schon Fortschritte machen. Übrigens, das Haber-Bosch-Verfahren ist für 1% klimaschädlicher Gase weltweit. Da 2% sogar, also von daher, ob das so heilsbringend für uns war, wage ich jetzt einfach mal in den Raum zu stellen mit einem großen Fragezeichen.
Ophelia Nick ist das. Wir haben keine Alternative?
Also wir haben zum Haber-Bosch-Verfahren, wir haben keine Alternative, um in diesem Umfang für die Weltproduktion von Agrarrohstoffen Stickstoffdünger aus der Luft zu gewinnen. Es gibt keine technische Alternative dazu bisher.
Herr Häusling möchte dringend widersprechen.
Ja, also ich war mehrmals in Südamerika und ich habe mir das System der großen Sojaanbauer auch angeschaut. In Paraguay hat man dieses Jahr 1,8 Tonnen pro Hektar geerntet. Das ist wenig. Während man nebenan in indigenen Gemeinschaften durch Permakultur, durch Stockwerkanbau für die Ernährung viel mehr rausholt. Das heißt, die Flächenproduktivität in diesen Ländern ist trotz eines wirklich sehr massiven Einsatzes von Düngern relativ gering. Es wird halt nur ausgeglichen, weil man in den letzten Jahren die Anbauflächen in Südamerika enorm ausgeweitet hat. Aber dass die Ernährung auch in vielen afrikanischen Ländern ist zum Beispiel die Form des ökologischen Landbaus produktiver, weil man die Flächen anders nutzt, intensiver nutzt. Und dazu braucht man, weiß Gott, kein Haber-Bosch-Verfahren. Sie wissen, Ökolandwirte bauen ja auch Leguminosen an, um ihre Bodenfruchtbarkeit zu halten, um selber Stickstoff zu erzeugen. Also diese Verfahren sind nicht zwangsläufig darauf angewiesen, dass man Stickstoff zuführt.
Kurze Nachfrage. Haber-Bosch habe ich jetzt mal mehrmals gehört. Warum heißt das Haber-Bosch?
Professor Haber, der sich sicherlich um andere Sachen auch weiß Gott nicht verdient gemacht hat. Da kann man sicherlich hier und da auch mal über mineralischen Dünger, aber die Geschichte von Haber lohnt sich auch mal an durchzulesen. Und es wurde dann halt mit dem Unternehmen Bosch zusammen entwickelt. Und er hat es halt geschafft, da eben aus der Luft ja, Dünger herzustellen. Aber es führt halt doch zu Abhängigkeiten, klimatischen Problemen. Und es gibt eben auch andere Möglichkeiten, ja, ressourcenschonender und weniger abhängig zu düngen. Ich war auch schon viel in Afrika. Ich erlebe da auch eine Landwirtschaft, Permakultur, die wirklich wunderbar ist, die sehr fruchtbar ist und sehe daneben dann Felder, die abgezäunt sind, wahrscheinlich auch für Tierfutter im Rest der Welt, was einem dann Sorgen macht. Also ich glaube, da müssen wir schon gucken, da ist schon sehr viel Wissen da, das müssen wir fördern. Wir müssen gucken, dass gekühlt wird, dass die Dinge auf den Markt kommen. Da müssen wir sicherlich einiges machen, aber ich glaube, die Probleme, die wir hier akut haben, sollten wir nicht in den Rest der Welt übertragen.
Jetzt haben wir den Begriff geklärt, unter anderem mit der Hilfe von Ophelia Nick. Sie ist parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und sie diskutiert hier bei uns zum Thema Klimawandel, Corona-Krieg, Wege aus der Ernährungskrise. Außerdem bei uns im Deutschlandfunk Kultur ist Martin Häusling. Er ist Mitglied des Europäischen Parlaments. Sebastian Hess ist bei uns. Er ist Agrarwissenschaftler. Und Martin Frick ist bei uns. Er leitet das Berliner Büro beim Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. Und Herr Frick, wir haben gerade sehr viel gesprochen über Düngemittel. Kann man sagen, dass wir auch aktuell vor der großen Frage stehen, ob die Frage von Klimaschutz und Ernährung zusammenpasst?
Ich glaube, was wir in den letzten Jahren sehen, ist immer stärker das Verständnis, dass Ernährung nicht nur ein Sektor ist, sondern ein komplexes System. Und in diesem System haben wir es uns lange erlaubt, versteckte Kosten einfach zu ignorieren. Wir haben bereits gesprochen über die Klimakosten. Ernährung als System sind 36% der globalen Treibhausgasemissionen. Das ist unvorstellbar. Wenn man sich zum Beispiel vor Augen führt, dass Flugverkehr unter 3% ist, haben wir ein gewaltiges Problem. Es kann aber auch einen gewaltigen Beitrag zur Lösung dieser Probleme leisten. Etwas, was man zum Beispiel auch als versteckte Kosten sehr oft nicht sieht, sind die Gesundheitskosten. Wir haben ja nicht nur fast 1 Milliarde Menschen, die mangelernährt sind. Wir haben auch 1 Milliarde Menschen, die stark übergewichtig sind, was individuell und Leid verursacht und was kollektiv enorme Kosten verursacht. Ich wollte eines sagen zu diesem Thema Permakultur, Fruchtwechsel und so weiter. Da gibt es unglaublich vielversprechende Ansätze, gerade in Entwicklungsländern. Die sind arbeitsintensiv. Aber ich glaube, da ist etwas in unseren Köpfen. wo wir umdenken müssen. Denn wir haben jetzt 150 Jahre lang Landwirtschaft betrieben unter der Voraussetzung, wie können wir mit möglichst wenig Menschen möglichst viel erzeugen. Wir haben aber zum Beispiel in Subsahara-Afrika die Situation, dass wir Millionen Menschen haben, die dringend eine Lebensgrundlage benötigen. Deswegen müssen wir das überlegen. Und ökologisch intensive Landwirtschaft kann da viel mehr zur Lösung beitragen, als der Versuch, westliche Modelle zu replizieren.
Haben Sie ein Beispiel dafür?
Genau. Zum Beispiel? Naja, das World Food Program ist zum Beispiel in Niger, in Mali, in Burkina Faso beschäftigt mit Bäuerinnen, hauptsächlich Bäuerinnen, Land wiederherzustellen. Das funktioniert mit einfachsten Methoden. Da werden halbmondförmige Vertiefungen in den Boden gegraben. Das hält das abfließende Regenwasser etwas zurück. Das kann besser in den Boden eindringen. Die Bäuerinnen setzen in die Mitte dreieckige Vertiefungen mit einer Mischung aus Dung und Stroh. Das wirkt wie ein Schwamm und in die Mitte dieses Schwamms kommt ein Baumsetzling. Dann haben sie nach 1, 2, 3 Jahren Bäume, die 3, 4, 5 Meter hoch sind. Dann senkt sich die Umgebungstemperatur, dann wird die Luftfeuchtigkeit höher. Und dann wird es möglich, zwischen diesen Bäumen wieder Landwirtschaft zu betreiben. Und das ist nicht nur ein Beitrag zur Ernährungssicherheit, sondern zieht eben auch Kohlendioxid aus der Luft, bindet Kohlenstoff wieder im Boden. Das macht die Böden fruchtbarer und das ist Teil einer Klimalösung. Deswegen müssen wir in Systemen denken.
Ich stimme dem allen grundsätzlich zu, aber ich glaube, wir müssen bei der Diskussion, die wir eben gerade gehört haben, unterscheiden zwischen lokalen Anbausystemen, wo sicherlich alles völlig richtig ist, was gesagt wurde, und dem habe ich auch gar nicht widersprochen. Sicherlich gibt es lokale Anbausysteme, die sich besser eignen, an die jeweiligen Markt- und natürlichen Gegebenheiten angepasst sind, als das Übertragen eines pauschalen hochtechnologischen Modells. Ich wollte aber darauf hinweisen, dass wir eben, wenn wir schauen, weltweit haben wir ja nur eine begrenzte Menge an natürlichen Ressourcen und wir haben eine 9 oder wie auch immer 10 Milliarden Kopf große Bevölkerung irgendwie zu versorgen. Das heißt, weltweit wird es nicht vollkommen ohne Dünger, Pflanzenschutzmittel und ähnliche technologische Verfahren gehen. Denn nur lokale Anbausysteme können eben auch nur den Menschen lokal helfen, aber ein wachsender Teil der Menschheit lebt in Städten, schätzungsweise bald 70%, und die haben eben auch keine Möglichkeit, sich in erster Linie von nahräumlichen kleinen Anbausystemen zu ernähren.
Wir haben unsere Sendung ja genannt Klimawandel, Corona, Krieg, Wege aus der Ernährungskrise. Wir haben gerade dazu gehört den Agrarwissenschaftler Sebastian Hess von der Universität Hohenheim. Jetzt haben wir auch Corona als Stichwort. Wie weit hat denn, Herr Frick, Corona die Situation verschärft?
Also es ist ja offensichtlich, Corona hat mehr als 6 Millionen Menschen das Leben gekostet und Lieferketten stark beeinträchtigt. Was man vielleicht nicht so sehr sieht, ist, dass sehr, sehr viele Länder extrem finanziell unter der Corona-Krise gelitten haben. Und so haben wir momentan eine wirklich besorgniserregende Verschuldung afrikanischer Länder. Wir haben das Wegschmelzen lokaler Währungen. Ich war unlängst im Libanon, da ist die Inflationsrate bei über 100%. Das ist so, wie man das vielleicht noch von unseren Großeltern kennt. Da wird morgens Brot gekauft, weil es nachmittags schon wieder zu teuer ist. Sprich, die Länder können sich kein Geld leisten. Sie können kein Geld besorgen auf den Finanzmärkten. Sie können mit ihren lokalen Währungen nur sehr schwierig Dollar kaufen. Der Dollarkurs ist momentan sehr hoch. Und zusätzlich kommen enorme Preissteigerungen dazu, bei Weizen mehr als 100% innerhalb eines Jahres, 150% innerhalb von 3 Jahren. Die können buchstäblich nicht mehr am Markt teilnehmen.
Frau Nick, wie kann man da überhaupt helfen?
Also erstmal ist es natürlich ein gutes Beispiel, dass wir immer sagen, es ist kein, wir haben ein Verteilungs- und ein Sich-Leisten-Problem. Es gibt genug Lebensmittel vor Ort, aber auf der Welt, aber es gibt eben Länder, die sich das nicht leisten können. Und das ist eben das Dramatische. Sicherlich muss man da international über Entschuldungsprogramme nachdenken. Was aber trotzdem, ich will es einfach auch hier an dieser Stelle erwähnen, im Libanon eine spannende Entwicklung ist, dass sich Frauen vor allen Dingen aufgemacht haben, die auf ihren Dächern in den Städten anfangen, Urban Gardening zu machen, und das sogar relativ erfolgreich. Also das ist dann auch wieder eine Art an Permakultur, Urban Gardening. Wir erleben immer, dass Städte, die tatsächlich große Krisen haben, sich wieder darauf besinnen. Also Detroit finde ich immer ein ganz spannendes Thema. Da ist ja in der Autokrise, dass die Stadt war bankrott, 1 Million Menschen sind gegangen, sogar 1,5, und zurückgeblieben sind die, die auch sozial schwach sind. Mittlerweile ernährt sich Detroit 30, 40, 50% aus städtischen Farmen. Das ist ganz, ganz spannend. Die haben ganz lebendige Märkte, sehr ökologisch. Also man sieht plötzlich, eine Transformation der Landwirtschaft geht in eine Richtung, die wir uns so gar nicht vorstellen können. Und ich glaube, das ist auch das, wo wir hingucken müssen. Herr Hess hat natürlich recht, hier und da werden wir auch die hochproduktive Landwirtschaft immer mal brauchen. Aber wir müssen gerade die regionale, die transformative, vielleicht auch mit Robotik, Smart Farming, alles, da müssen wir hinschauen, um eben wirklich zu einer viel angepassteren und dann eben auch gesünderen Landwirtschaft kommen. Auch das, finde ich, ist immer ein ganz, ganz wichtiges Thema. Die Gesundheitsprobleme, die wir auch haben, die unglaublich viel Geld kosten, könnten wir auch vielleicht für andere Dinge nennen. Und da gibt es ja den großen Begriff Diet for a Blue Planet. Also wenn wir uns persönlich gesund ernähren, weniger Fleisch, mehr Hülsenfrüchte, all das, dann ist das eben auch gut für den Planeten. Und wenn wir dann wieder zu Libanon gucken oder Detroit, da ist das Diet for a Blue Planet sehr, sehr gesund, sehr nah, sehr nährstoffreich.
Diät nicht im Sinne von Diät halten, sondern Ernährung, sozusagen die Ernährung umstellen für einen blauen, in dem Sinne also für einen gesunden Planeten. So verstehe ich die Übersetzung,
genau,
richtig.
Genau, planetare, planetengerechte Ernährung.
Planetengerechte, könnte man das vielleicht das ist das Stichwort, planetengerechte Ernährung. Herr Frick.
Wenn ich da kurz einsteigen darf, also gesunde Ernährung klingt so ein bisschen nach Luxusproblem und Biomarkt auf dem Prenzlauer Berg, aber worum es hier wirklich geht, das ist insbesondere bei schwangeren Frauen, bei stillenden Müttern, bei Kleinkindern dafür zu sorgen, dass die nahrungsmäßig vernünftig versorgt sind. Denn wenn sie das in den ersten Tagen, 1000 Tagen ihres Lebens nicht sind, kann lebenslange Behinderung die Folge sein. Deswegen ist das überhaupt kein Luxusthema und das ist wichtig zu sagen, denn wenn wir uns jetzt Gedanken machen über die Weizenpreise, dann haben die Menschen bereits in der Nahrungskette alles, was frisch ist, alles, was Fleisch, Milch, Gemüse, Obst und so weiter wären, alles schon nicht mehr auf dem Speiseplan. Es geht nur noch um die nackten Kalorien. Das heißt, selbst wenn wir die Kalorien besorgen können, sind die Menschen noch weit davon entfernt, so ernährt zu sein, dass sie ein gesundes und produktives Leben führen können.
Martin Frick leitet das Berliner Büro beim Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. Und bei uns ist auch Martin Häusling von den Grünen. Er ist Europaparlamentarier. Herr Häusling.
Ja, ich glaube, man muss noch mal deutlich machen, dass wir es nicht mit einem Moment nicht mehr in einer Versorgungskrise zu tun haben, sondern in einer Preiskrise. Es gibt ja Studien, die sagen, 30% dieser höheren Preise sind auch durch Spekulationen hervorgetrieben. Also an dem Tag, als Russland die Ukraine überfallen hat, sind die Preise um 30% gestiegen, ohne dass irgend nur ein Gramm Getreide weniger auf dem Markt war. Und ich glaube, Politik hat auch die Aufgabe, sozusagen auch wieder eine Oberaufsicht über diese Märkte zu finden.
Meinen Sie dann damit zum Beispiel die Bundesregierung oder die EU-Kommission?
Nein, es geht auch in der EU. Also wir haben ja nachgefragt, was haben wir eigentlich in der EU auf Lager? Was können wir eigentlich zur Verfügung stellen? Es gibt noch nicht mal diese Übersicht, die wir eigentlich bräuchten, nach dem, wie viel liegt da eigentlich, wie viel hat eigentlich der Händler? Und das ist alles sozusagen, alles in der Liberalisierung der Agrarmärkte haben wir das alles abgegeben. Wir wissen nicht, ob die großen Getreidehändler dieser Welt noch eigentlich genügend haben. Das kann man nur schätzen. Und deshalb glaube ich, wir brauchen erstens eine ganz klare Kontrolle, dass es keine Spekulationen an den Märkten gibt. Das ist leider in Europa vor ein paar Jahren verhindert worden durch Mehrheiten. Aber wir brauchen auch sozusagen eine Transparenz der Märkte. Und das ist halt wichtig. Und ich glaube, da muss Politik auch wieder für den Rahmen sorgen. Das können wir nicht sagen, jetzt organisiert euch da mal. Die Ernährungsindustrie wird es nicht machen. Und ich glaube auch, muss man auch ehrlicherweise sagen, dass bei diesen Preisanstiegen eine Menge Mitnahmeeffekte jetzt auch gerade laufen, nach dem Motto, okay, alle denken, es wird teurer, also schlagen wir auch nochmal was drauf. Und ich glaube, das wird in Deutschland vielleicht dazu führen, dass die Leute ein paar Euro mehr ausgeben, aber in anderen Ländern ist das die Entscheidung zwischen Hunger und Tod.
Herr Hess, Sie als Agrarwissenschaftler, wenn Sie das hören, die Politik muss sich angesprochen fühlen, wer konkret?
Zunächst ist nicht der Markt das Problem, sondern der Krieg. Und ich stimme natürlich Herrn Häusling zu, dass mehr Transparenz über verfügbare Lagerbestände für alle Marktteilnehmer auf der ganzen Welt ein ausgesprochener Vorteil wäre. Das bringt mehr Sicherheit, das verbessert die Planbarkeit. Das Problem dabei sind weniger privatwirtschaftliche Firmen, deren Gewinn daraus entsteht, dass sie eben Getreide von A nach B liefern, sondern das Problem sind Staaten, Länder, die eben keine Auskunft wirklich transparent darüber geben wollen, welche Getreidebestände sie haben, weil sie eben möglicherweise keine vollkommen friedfertigen Absichten haben mit dem Rest der Welt. Also grundsätzlich haben wir im Moment kein Marktproblem, wenn Sie so wollen. Wir haben zunächst mal eine Krise in der globalen Sicherheit und das erschüttert die Märkte. Zu den Spekulationen. Das ist eine alte Diskussion und Spekulation ist ein landläufig negativ besetztes Wort. Die Frage ist, was hat man sich darunter vorzustellen im Zusammenhang mit Nahrungsmittelmärkten? Dass natürlich nicht alle, die Getreide kaufen und verkaufen, das auch selber essen wollen, liegt, glaube ich, bei einem globalen Verteilungssystem auf der Hand. Und es ist eigentlich unmöglich zu sagen, dass jemand, der jetzt sich absichert, der Kontrakte kauft an der Warenterminbörse, um damit im Grunde die vorausschauende Planungssicherheit für große Brotfabriken oder für Supermärkte beispielsweise herzustellen, oder der vielleicht auch wirklich einfach sagt, da gibt es Preissprünge, auf die wette ich, das ist nicht voneinander zu trennen, in dem Sinne, dass man einfach sagen könnte, die einen sind gut, die anderen sind böse Marktteilnehmer. Im Gegenteil. Mehr Marktteilnehmer machen eigentlich das System tendenziell stabiler als weniger Marktteilnehmer.
Dem will ich auch absolut zustimmen. Also das Schlimmste, was uns passieren kann, ist tatsächlich, dass auch Märkte schließen. Deswegen hat sich ja auch die G7-Konferenz jetzt sehr stark, das Treffen sehr stark dafür gemacht, dass wirklich Märkte offen bleiben, dass ja keine Handelsbeschränkungen oder Grenzen zugemacht werden. Indien hat es jetzt gemacht, auch mit Grund. Es ist einfach eine besorgniserregende Situation in Indien. Aber Indien hat gesagt, trotzdem werden wir auch weiterhin versuchen, auch wirklich Weizen auch zu exportieren, was wichtig ist. Aber natürlich müssen wir gucken, dass wir auch unsere Bevölkerung ernähren. Aber sowas macht dann wieder Sorgen und dann gehen die Preise wieder hoch. Also das ist auch was, was absolut zu den kurzfristigen Maßnahmen gehört. Märkte müssen offen bleiben, Handelsbeschränkungen, das muss alles weiter fließen.
Herr Frick, wie schauen Sie auf die Märkte?
Also ich stimme absolut überein. Wir sind auch als World Food Program unmittelbar von den Weltmärkten abhängig und brauchen jetzt offene Märkte und hoffentlich sinkende Preise. Indien hat zum Beispiel auch Weizenexporte für humanitäre Zwecke explizit ausgenommen und das freut uns natürlich sehr. Indien ist aber gleichzeitig auch ein Problem für die Interdependenzen, die wir hier diskutieren, denn die Hitzewelle hat die Weizenproduktion getroffen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass dort, wo Weizen produziert wird, die Hitzewelle am schlimmsten ist, weil einfach weit und breit kein Baum mehr steht, weil es keinen Schatten gibt. Und letztlich hat Indien, wo Weizen kein traditionelles Nahrungsmittel ist, ein sehr großes Problem mit Diabetes, Herzkrankheiten und so weiter, weil die eigentliche indische Diät wäre auf Linsen basiert. Linsen wiederum verbrauchen weniger Wasser und so hängt das alles miteinander zusammen, weswegen wir ja auch darüber sprechen, dass die Ernährungssysteme reformiert gehören.
Da sind wir also wieder bei Biodiversität, wir sind bei Gesundheit, Sie haben die Bodentemperaturen ins Spiel gebracht, Herr Frick. Herr Häusling.
Ja, ich glaube, bei den offenen Märkten grundsätzlich stimme ich dazu, aber Kritik an Indien halte ich jetzt hier nicht für berechtigt, weil es ist was anderes, ob Indien sagt, wir müssen erstmal unsere Bevölkerung ernähren mit immerhin Momenttemperaturen über 50 Grad oder ob jetzt Ungarn die Märkte zumacht. Das ist ein kleiner Unterschied. Und ich glaube, bei dem, was Professor gesagt hat eben, dass wir natürlich nicht wissen, was die einzelnen Länder machen, da sollten wir mal nach China schauen. China hat schon vor längerer Zeit begonnen, mit vielen Finanzmitteln, die sie ja haben, Getreide auf den Weltmärkten aufzukaufen und selber einzulagern. Mag sein, dass sie sich jetzt eine strategische Reserve anlegen, aber sie haben viel Getreide von den Märkten genommen. Und wir reden natürlich viel über Russland, aber auch China ist ein Teil dessen, die mit ihren Möglichkeiten, ihren finanziellen Möglichkeiten auch Märkte beeinflussen und nicht unbedingt im Interesse der armen Länder. Und das sollten wir auch mal offen diskutieren. Und wir sollten auch offen diskutieren, dass Russland mit seinem Krieg ja nicht nur ein Land zerstört, sondern auch ganz gezielt mit seinen Weizen jetzt auch Länder beeinflusst und sagt, wer nett zu mir ist, der kriegt jetzt Weizen. Wer in der UNO gegen mich gestimmt hat, kriegt jetzt halt keinen Weizen mehr. Das heißt, Russland nutzt ganz gezielt Weizen als Waffe. Und das muss man auch mal deutlich hier sagen.
Ja, bringt mich zu einem Punkt, der uns momentan große Sorgen macht. Das sind die Lebensmittel, die in der Ukraine noch eingeschlossen sind. 25 Millionen Tonnen insgesamt, 6,5 Millionen Tonnen in den Hafenstädten. Ein doppeltes Problem, weil wir zum einen diesen Weizen dringend benötigen auf den Weltmärkten, auch Sonnenblumen für Speiseöl. Zum anderen ist jetzt bald Erntesaison. 80% der ukrainischen Landwirtschaft funktionieren immer noch. Und wenn im Juli geerntet wird, müssen die Lager leer sein, damit wir nicht riskieren, damit die Ernte dieses Jahres auf den Feldern verrottet. Da droht also eine kurzfristige Krise, sich dann tatsächlich auch länger fortzusetzen.
Frau Nick, der Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir hat ja auch schon über diese Situation gesprochen. Da geht es ja auch in Ihrem Haus darum, wie dieses Getreide nach Europa gebracht werden kann. Was sind da die größten Schwierigkeiten?
Also die größten Schwierigkeiten ist, dass die Häfen eigentlich blockiert sind, vermint sind. Also alles dafür gemacht wurde, dass das Getreide nicht rauskommt. Wir wissen ja übrigens auch, dass Getreide auch geklaut wird. Also auch das gehört dazu. Das ist also wirklich gezielt von Putin und seinen Mannschaften. Und wir versuchen jetzt natürlich nicht nur Deutschland, die EU hat sich jetzt sehr dafür stark gemacht, wirklich Wege zu finden, Getreide rauszutransportieren, über Land, über Lastwagen und Züge. Aber wir müssen in aller Demut sagen, was schafft in so einen Zug, was schafft einen Lastwagen und was schafft in ein Schiff. Also die Bemühungen sind sehr groß, wir kriegen auch einiges raus, aber 15% bis 20%, dann sind wir gut, dann schaffen wir viel. Also das macht uns sehr große Sorgen. Aber ich bin froh, dass wirklich die europäische Gemeinschaft da sehr, sehr hinterher ist, das rauszubekommen. Und Hut ab an dieser Stelle übrigens für die ukrainischen Bäuerinnen und Bauern, die wirklich tagsüber kämpfen und nachts versuchen, ihre Felder zu bestellen. Oft unter Todesgefahr, weil viele Felder sind vermint. Sie versuchen dann auch mit Drohnen und anderen Aufklärungssachen auch nochmal zu versuchen, wie bewirtschaften wir die Felder, wie schaffen wir das, dass wir tatsächlich lebend vom Feld zu kommen. Also das ist wirklich in der Dramatik, was sich da abspielt, auch auf dem Ernährungsweg, ist da wirklich geplant. Und das muss man hier wirklich in aller Deutlichkeit sagen. Es trifft nicht nur die Ukraine, die gerade Furchtbares erleiden muss, es soll auch die Welt treffen.
Ophelia Nick vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft sagt 20% im besten Fall. Das heißt, 80% werden verloren gehen, Herr Frick, auch für das, was Sie als Welternährungsprogramm brauchen?
Also wir hoffen es nicht. Wir haben im letzten Jahr 880.000 Tonnen aus der Ukraine bezogen. Das war damit unser wichtigstes Einkaufsland. Es besteht natürlich die Möglichkeit, den Hafen von Odessa zum Beispiel wieder zu öffnen. Das wäre entscheidend. Frau Nick hat das eben gesagt. Wir können über die Schiene und über Lastwagen nicht das ersetzen, was von Schiffen transportiert werden kann. Die österreichische Bundesbahn fährt nun seit mehreren Wochen mit 2 Zügen pro Tag. Das sind 60.000 Tonnen bis jetzt. In Odessa allein wird in Friedenszeiten 200.000 Tonnen pro Tag umgeschlagen. Deswegen machen wir auch sehr stark uns mit unserer Forderung, dass zumindest Odessa als Schwarzmeerhafen wieder aufgemacht wird.
Eine Forderung, die Stand jetzt anscheinend im Leeren verlaufen wird.
Bis jetzt ja.
Herr Hess, als Agrarwissenschaftler, wir sind gerade wieder bei den kurzfristigen Möglichkeiten, etwas gegen eine noch größere aufkommende Ernährungskrise zu tun. Wie groß ist aus Ihrer Sicht dieses Getreide in der Ukraine? Welchen Anteil der Lösung kann das darstellen?
Das ist natürlich kurzfristig sehr wichtig. Also wir haben einen ganz großen Teil des Weltgetreides, der immer in den jeweiligen Produktionsländern konsumiert wird, und höchstens ein Viertel der jeweiligen Mengen fließt als Handelsströme, und diese Handelsströme haben auf die jeweiligen Preise und die Preiserwartungen der weltweiten Marktteilnehmer eben einen sehr, sehr großen Einfluss. Das heißt, das ist schon ein sehr, sehr wichtiges Signal hier. Ich will dem auch, kann dem auch leider nur zustimmen, allem, was dazu gerade gesagt wurde. Einziger eventuell Aspekt, den man zusätzlich in Betracht ziehen kann, ist, dass wir eben jetzt sehr, sehr hohe Preise haben, die weltweit natürlich für alle Erzeuger ein Signal sind, die Erzeugung auch zu steigern, sodass wir zwar jetzt kurzfristig nicht, also das hilft unmittelbar vom Hunger Betroffenen nicht, aber möglicherweise, wenn wir bedenken, dass der Krieg jetzt noch viel länger dauern könnte, dass wir dann eben auch sehen, dass andere Teile der Welt ihre Produktion deutlich ausweiten und eben bestimmte Mengen, die jetzt in der Ukraine nicht abfließen können, möglicherweise zum Teil kompensieren.
Herr Häusling.
Ja, ich glaube, Europa muss sich jetzt Gedanken machen, was können wir kurzfristig freimachen an Mengen, um im Moment sozusagen den Ausfall der Ukraine auszugleichen. Und da kann ich nur sagen, im Moment wäre sozusagen das Einfachste, die Mengen, die wir jetzt zu Agrotreibstoffen, Biosprit jetzt verarbeiten, das wäre die schnellste Maßnahme, die könnte man morgen sozusagen frei bekommen für die menschliche Ernährung. Und die kurzfristigen Maßnahmen, die müssen wir jetzt auch ins Auge fassen. Denn wir wissen ja alle, was es bedeutet. Es wurde ja vom Libanon schon mehrmals geredet. Aber wenn man sieht, der arabische Frühling ist ja ausgelöst worden durch eine Brotpreiskrise. Also, und wir sollten uns vor Augen führen, was es bedeutet, wenn in einigen Ländern der Preis für Brot durch die Decke geht. Und das wird Unruhen auslösen. Und deshalb müssen wir jetzt handeln. Und deshalb wundert mich auch so ein bisschen an einem Punkt, ja, Europa hilft der Ukraine in vielen Punkten wirklich sehr stark. Aber dass wir da meiner Meinung nach noch nicht bereit sind, jetzt auch schnell Maßnahmen politischer Art zu ergreifen, um diese Versorgungslücke auszugleichen. Vielleicht bekommen wir das Getreide noch mal raus aus der Ukraine. Das ist ja unsere Hoffnung. Aber im Moment müssen wir Versorgungslücken schließen.
Herr Frick, sind Sie genauso verwundert?
Das sehe ich genauso. Wenn Sie Ägypten anschauen, Ägypten bezieht über 80% seiner Lebensmittel aus Importen und wird in diesem Jahr an die 4 Milliarden Dollar ausgeben müssen, um den Brotpreis weiterhin zu subventionieren. Ich hatte davon gesprochen, wie angeschlagen die Länder nach der Covid-Pandemie sind. Das wird das Land an die Grenzen der wirtschaftlichen Möglichkeiten bringen. Und sollte in Ägypten zum Beispiel der Brotpreis nicht mehr subventioniert werden, wird er sprunghaft ansteigen und das wird die Menschen auf die Straße treiben.
Das heißt, Sie rechnen auch damit, dass wenn wir diese Krise nicht auch kurzfristig gelöst bekommen, dass wir auch in der Welt weitere Unruhen sehen werden?
Absolut. Der Brotpreis war immer ein politischer Preis und Hunger ist die letzte Stufe der Verzweiflung. Also da sehe ich die Gefahr von Destabilisierung.
Frau Nick, das heißt, auch da kann die Bundesregierung erstmal nur kurzfristig zuschauen?
Nein, die Bundesregierung nimmt ja auch Gelder in die Hand, um World Food Programm, um auch die Länder zu unterstützen. Alleine geht das nicht. Also das muss man mal wissen. Bei solchen komplexen Problemen muss immer Deutschland zusammen mit der EU und international und da auch die G7 zusammen agieren und all diese Instrumente vorantreiben. Trotzdem, Afrika hatte sich eigentlich dazu verpflichtet, in den letzten Jahren auch ihren Selbstversorgungsgrad zu heben, raus aus auch Abhängigkeiten zu kommen. Da gibt es eine Charta von Afrika und sie haben es eben nicht getan. Und ich hoffe einfach, dass ja, das auch ein Weckruf ist. Diese Abhängigkeiten, wir haben da zu Beginn drüber gesprochen, dass sie da wirklich nochmal drüber nachdenken. Und auch da steht ja die Bundesregierung, ob das jetzt Entwicklungsministerium, wir vom Landwirtschaftsministerium oder auch Auswärtiges Amt, da stehen wir natürlich bereit, um dann gemeinsam mit Ihnen diese Programme voranzutreiben. Aber ich glaube, wir müssen davon wegkommen, dass wir aus Deutschland heraus die Welt ernähren können, auch wenn wir hier Diskussionen mit ökologischen Vorrangflächen, Fruchtfolgen und so weiter machen. Wir können nicht Afrika ernähren. Aber grundsätzlich muss eine regionale Landwirtschaft, so wie es ja auch Herr Frick gesagt hat, auch mit ja, standortangepassten Pflanzen, Tieren und so weiter, das muss in den Ländern vorangetrieben werden. Und da ist einfach die jetzige Situation wirklich ein dringender Weckruf, weil die Situation zunehmen. Und ich glaube, wir müssen uns als Weltengemeinschaft mit Blick auf Klimawandel wirklich darüber unterhalten, was sind eigentlich zukünftige Kriseninstrumente. Das, was wir hier erleben, das wird uns in den nächsten Jahrzehnten häufiger erleben. Das werden meine Kinder und meine Enkel erleben. Und da an Kriseninstrumenten zu arbeiten, ich glaube, darüber muss sich die Weltengemeinschaft Gedanken machen. Das kann die Bundesregierung nicht alleine lösen. So demütig müssen wir dann doch sein.
Ophelia Nick hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur über mittelfristige, kurzfristige und langfristige Wege aus der Ernährungskrise, die wir hier diskutiert haben. Im Deutschlandfunk Kultur, andere Gründe, der Klimawandel, Corona und natürlich auch der Ukraine-Krieg. Sie hat angesprochen, dass wir hier ebenfalls diskutiert haben mit Martin Frick, dem Leiter des Berliner Büros beim Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. Martin Häusling war bei uns Mitglied des Europäischen Parlaments für die Grünen und ebenfalls bei uns Sebastian Hess, Professor für Agrarwissenschaften an der Universität Hohenheim. Ich danke Ihnen allen für diese Einschätzungen und Eindrücke.
Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.